Die Schande Europas ist, dass das, was Lukaschenko auch vorhergesagt hat, dass die Europäer ihre Menschenrechte über Bord werfen, um ihre Grenze zu kontrollieren, dass das eingetreten ist.
Hallo Valentin.
Hallo Coco, welches Thema hast du uns denn mitgebracht?
Bei uns geht es heute um Migration. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Begriff eigentlich gar nicht so zutreffend ist, weil ich selber ja theoretisch auch Migrantin bin. Ich bin ja Deutsche, lebe jetzt aber schon seit Jahren in den Niederlanden. Bei uns geht es heute um Menschen auf der Flucht nach Europa. Und wir haben auch einen sehr spannenden Gast mit dabei, nämlich Gerald Knaus. Hi, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
So, wie immer beginnen wir auch diese Aufnahme mit einer klitzekleinen Anfrage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage ist, wo bist du denn gerade?
Ich sitze in diesem Moment, also guten Morgen an alle. Ich sitze in diesem Moment in meiner Wohnung in Berlin, wenige Meter von der alten Berliner Mauer entfernt, im Homeoffice, so wie die meisten von uns.
Ja. Was machst du denn von Beruf und wolltest du das schon immer machen?
Das Problem, meine Kinder haben mich früher immer gefragt, wie sie das in den Schulen ihren Mitschülern, Schülerinnen erklären sollen. Ich leite einen gemeinnützigen Verein hier in Berlin, in Kreuzberg, registriert. Und wir in den Statuten haben wir reingeschrieben, dass unser Ziel ist, die Stabilität und den Frieden und die Demokratie in Europa durch Berichte und Analysen und Forschung zu stärken. Das ist so ein großes Ziel, aber was das konkret heißt, ich sitze jetzt mit Kollegen in verschiedenen Ländern, die meisten in Berlin, aber nicht nur, überall in Europa. Wir schreiben Papiere, wir forschen, zum Beispiel über den Rechtsstaat in Polen, wo die Regierung versucht, die Gerichte alle zu kontrollieren, oder über das Sterben von Migranten im Mittelmeer, wo unglaublich viele Menschen sterben. Oder über, wie man Kriege auf dem Balkan verhindern kann. Denn das war der Grund, warum wir diese Organisation gegründet haben. Ich war mit meinen Kollegen 1999 in Sarajevo, in der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen Verein schaffen, der forscht und Berichte schreibt, sodass das, was wir dort erlebt haben, nämlich vier Kriege in 10 Jahren mitten in Europa, dass das nicht wieder passiert. Und wir schreiben diese Berichte, wir forschen, wir reden mit vielen Leuten. Und dann, wenn der Bericht geschrieben ist, schicken wir den herum. Wir verkaufen nichts, also wir sind keine Berater. Wir kriegen kein Geld für Leistungen, sondern wir machen das gemeinnützig. Aber damit die Ideen eine Chance haben, etwas zu bewirken, müssen wir natürlich zu denen gehen, die in einer Demokratie die Macht haben und das Mandat und das Recht in den Parlamenten, in den Regierungen. Und dann rede ich ganz, ganz viel mit Politikern, Politikerinnen, und natürlich mit Medien, denn die Politiker und Politikerinnen lesen die Medien und auch ihre Wähler lesen die Medien. Und so versuchen wir dann die Debatten, zu beeinflussen mit unseren Vorschlägen. Das ist die Arbeit.
Und war das auch schon immer dein Traumberuf oder ist das was, was sich eher so im Laufe der Zeit ergeben hat?
Also wenn ich jetzt eine riesige Erbschaft machen würde und nicht mehr arbeiten müsste, das ist nicht der Fall, muss arbeiten. Aber wenn das so wäre, ich würde genau das Gleiche machen. Also ich sehe, das ist mir, meinen Kollegen und Kolleginnen ein Anliegen. Wir haben die Organisation auch zunächst mal gegründet, da hatten wir noch gar kein Geld. Also ich hatte Ersparnisse, ich hatte viele, viele Jahre gearbeitet für verschiedene Organisationen. Wir haben Geld gespart. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal diese Arbeit unbezahlt. Und das haben wir dann ein Jahr lang gemacht. Und dann haben wir gesehen, wenn man so Berichte schreibt, kann man was bewirken. Das ist befriedigend, vor allem wenn es um Themen geht, die uns was bedeuten. Und so machen wir das. Aber ich würde das Gleiche auch. Also ich sehe keinen wirklich großen Unterschied zwischen dem, was ich machen würde, wenn ich nicht arbeiten müsste, und dem, was ich täglich mache.
Gut, dann die nächste Frage. Was ist Europa für dich in einem Wort?
Europa ist für mich Heimat. Also ich war in Amerika 2 Jahre meines Lebens. Ich kenne durch Reisen, Länder außerhalb Europas. Ich bin neugierig, mich interessiert die ganze Welt, aber hier in Europa fühle ich mich wohl. Das ist einfach nur durch den Zufall, weil ich hier halt meine Jugend, meine Kinder, meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde, die meisten habe. Und Europa, weil ich eben in Salzburg geboren bin, aber ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe in 10 europäischen Ländern mindestens ein Jahr gelebt. 5 Jahre in Paris, 7 Jahre in Istanbul, 5 Jahre in Sarajevo, 2 Jahre in Bulgarien, also in Sofia. Ich habe in England studiert 3 Jahre, ich habe in Italien studiert ein Jahr, ich habe in Belgien studiert ein Jahr. Und wenn man dann überall auf dem Kontinent Freunde, Beziehungen, Erinnerungen hat, dann ist das Heimat.
Ja, sehr beeindruckend und tatsächlich auch die perfekte Überleitung. Du hast ja jetzt schon sehr viel in Europa gesehen. Hast du denn einen Lieblingsort in Europa?
Oje. Also, das ist wahnsinnig schwer. Weil ich glaube, dass man mehr als eine Heimat haben kann. Also wenn man, das ist ja das Tragische, wenn man vertrieben wird mit Zwang aus seiner Heimat, dann ist das natürlich grausam. Aber wenn man, so wie ich, freiwillig von einem Ort zum anderen wandert, dann ist das eine großartige Sache. Ich bin ja auch Migrant in dem Sinn. Und da kann man sich an mehr als einem Ort wohlfühlen. Ich fühle mich in Westösterreich, wo mein Großvater herkommt, in den Bergen, wo wir jedes Jahr hinfahren, im Bregenzer Wald, oberhalb des Bodensees, wahnsinnig wohl. Ich lebe aber jetzt wieder in Berlin, das ist die Stadt, wo ich, seit ich 18 bin, die meiste Zeit verbracht habe und fühle mich hier wahnsinnig wohl. Paris ist großartig. Wenn ich nach England gehe, in meine Unistadt Oxford und dort spazieren gehe, fühle ich mich wohl. Schwer zu wählen, aber ich bin in Berlin ganz bewusst. Meine Familie, meine Frau und ich, wir haben gesagt, wo wollen wir jetzt wieder leben? Und ich glaube, es gibt derzeit für uns keine spannendere Stadt als Berlin. Also so gesehen vielleicht, wenn ich eine auswählen müsste, wäre es Berlin.
Okay. Und dann unsere letzte kleine Frage an dich. Hast du eine Netflix-Empfehlung für uns? Oder auch eine andere Filmempfehlung? Muss nicht unbedingt auf Netflix sein.
Darf ich zwei geben? Also das eine, die ich in letzter Zeit gesehen habe, also wirklich die letzten, und zwei Serien, dass man gleich nicht nur eine Stunde, sondern gleich 10 Stunden vor dem Computer sitzt. Kampf der Träume bei Arte, das ist eine, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Titel richtig habe, aber man findet es. Das ist eine Serie anhand realer Personen, nachgespielt, aber auch mit viel Archivmaterial über die Zeit in Europa zwischen 1918 und 1939. Sehr, sehr gut gemacht. Wirklich sehr, sehr gut und tragisch und aufrüttelnd und packend. Und dann, was ich erst jetzt entdeckt habe, das ist natürlich schon länger, gibt es das, die Serie Narcos Mexiko. Das hat mich wirklich, also ich war ganz überrascht. Ich habe mir gedacht, ich muss mir mal was über Mexiko anschauen, weil wir auch viel zur Grenze arbeiten, Amerika, Mexiko. Und dann dachte ich mir, okay, dann schaue ich mir das mal an. Und von der zweiten Folge an war ich so abhängig wie viele dieser Personen, die da im Film gezeigt werden. Und habe es dann in einem durchgesehen und habe mir die ganze Zeit viele Fragen gestellt. Also ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig packend. Viele, viele politische Fragen, abgesehen von der spannenden Geschichte, die ja zu 90% auf Dingen basiert, die passiert sind. Aber diese Frage, was passiert da? Dieser Krieg gegen die Drogen, dieses Elend, dieses Versagen von Staaten, dieser Zusammenbruch eines Staates, die unglaublichen hohen Zahlen von Toten in einem Land im Frieden. Mexiko führt ja keinen Krieg und trotzdem sterben da mehr Journalisten als in jedem anderen Land der Welt. Was ist da los? Was war da das Denken? Wie könnte man das ändern? Also ich habe keine Antworten, weil ich mich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt habe, aber im Kopf geht mir das die ganze Zeit durch den Kopf. Und dann habe ich gleich mal 10 Bücher bestellt über den War Against Drugs, den Krieg gegen die Drogen, über Mexiko, über Kartelle, über Gewalt. Und da hat deine Netflix-Serie mir wirklich wieder einen Horizont geöffnet.
Okay, dann nach unserer klitzekleinen Anfrage geht's jetzt los mit unserem heutigen Thema. Zu Beginn, Die Frage klingt jetzt ein bisschen trocken und wahrscheinlich ist es auch wahnsinnig schwierig, das runterzubrechen. Aber kannst du uns in ganz groben Zügen einmal erklären, wie die Migrationspolitik in der EU eigentlich gesetzlich geregelt ist?
Also sagen wir, also ich bin jetzt Migrant, bin übers Mittelmeer gekommen, in Italien gelandet. Was dürfte dann Italien mit mir nicht tun und was müsste es mit mir tun?
Also um das ganz konkret und praktisch und einfach zu beantworten, alle europäischen Länder haben vor vielen, vielen Jahrzehnten eine Konvention unterschrieben, die Genfer Flüchtlingskonvention, die vor allem einen Grundgedanken hat, dass Menschen, die berechtigte Furcht vor Verfolgung haben, dass man diese Menschen nicht in die Gefahr zurückstoßen darf. Also man darf, und genau das war der Anlass, nicht das tun, was viele europäische Demokratien in den Jahrzehnten davor gemacht haben. Juden, die aus dem Dritten Reich geflohen sind, nach Belgien, in die Niederlande oder ganz besonders viele in die Schweiz, wurden dann von den Behörden dort zurückgestoßen. Also wer in Baden über die Grenze in den Kanton Basel geflohen ist, aus Angst vor Verfolgung, vor Mord im Dritten Reich, als Berliner Jude oder wer aus Wien über den Alten Rhein in den Kanton St. Gallen geflohen ist und erwischt wurde von der Polizei, der wurde von der Polizei zurückgebracht ins Dritte Reich, übergeben der Gestapo oder den deutschen Behörden und dann ins Konzentrationslager gebracht. Und diese Konvention von 1951 sagt, das darf man nicht mehr machen. Also das nennt man Non-Refoulement, das ist französisches Wort, nicht zurückstoßen. Und das heißt, es heißt nicht, dass jeder in ein Land kommen darf. Aber es heißt, dass man immer prüfen muss, ob die Person, die da in das Land kommt, irregulär, also ohne Erlaubnis, weil das Land sagt, wir erlauben keinem Marokkaner zu kommen, ohne ein Visum zu bekommen. Aber dieser Marokkaner oder diese Marokkanerin oder diese Algerierin, die dann nach Italien käme oder nach Spanien, wenn sie sagt, ich bin verfolgt, ich habe berechtigte Angst vor Verfolgung, dann muss man das prüfen. Wenn man sagt, wir prüfen es nicht, wir schicken die Person ohne Prüfung zurück, dann bricht man diese Konvention. Und ein Wort noch, diese Konvention haben ganz viele Staaten der Welt unterschrieben, sehr viele auch nicht, vor allem in Asien, die wenigsten in Asien haben sie unterschrieben. Aber in Europa hat sie sich weiterentwickelt. Wir haben die Kriterien ausgedehnt. Also heute ist es nicht mehr nur politische Verfolgung, sondern auch mit dem sogenannten subsidiären Schutz. Das ist der zweite große Schutz in Deutschland. Etwa, wenn es einen Krieg gibt. Also ich muss als Syrer oder als syrische Familie nicht beweisen, dass ich persönlich verfolgt werde. Ich muss nur zeigen, dass es für mich nicht sicher ist, in Syrien zu sein, weil dort ein Krieg herrscht. Dann kann ich auch subsidiären Schutz bekommen. Und diese ganzen Prinzipien, diese Grundidee, dass es nicht darauf ankommt, ob ich Afrikaner bin, Asiate, Mann, Frau, Kommunist, Konservativer, sondern nur darauf ankommt, ob ich verfolgt werde, ob ich in Gefahr bin. Und dass ich das feststellen muss, objektiv. Und wenn das der Fall ist, darf ich nicht zurückgeschickt werden. Das ist heute in allen EU-Gesetzen das Grundprinzip, was wir an Grenzen machen dürfen.
Also ich meine, in der Theorie klingt das ja super, gell? Aber dann frage ich mich, wenn es diese Konvention gibt, wieso ist denn die aktuelle Situation dann so verfahren? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, niemand will doch, dass Tausende von Menschen ertrinken oder erfrieren oder auf sonst irgendeine unwürdige und vor allem total vermeidbare Art und Weise sterben müssen. Das ist ja keine kontroverse linksextremistische Aussage von mir. Niemand möchte das ja. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, europäischen oder einfach Menschenwerten und politischem Handeln?
Wir sollten uns vor allem natürlich mit Europa beschäftigen und vielleicht noch mehr mit Deutschland. Also die Länder, wo wir auch mitbestimmen, mit Einfluss nehmen können. Aber wenn ich einen Moment noch auf die Welt blicke, ist doch erstaunlich, wenn dieses Prinzip Geltung hätte, überall, dann würde das ja bedeuten, dass Menschen, die jetzt in Afghanistan oder im Jemen oder im Kongo in großer Gefahr sind, in der Lage wären zu fliehen. Wenn wir uns aber die Zahlen ansehen, weltweit, von Menschen, denen es in den letzten 4 Jahren gelungen ist, eine Grenze zu überqueren, also ihr Land zu verlassen, um dann als Flüchtlinge aufgenommen zu werden. Dann sehen wir, dass in der ganzen Welt in den letzten 4 Jahren diese Zahl laut UNHCR nur um ein paar hunderttausend gewachsen ist. In 4 Jahren ungefähr 700.000 Flüchtlinge mehr unter dem Mandat des UNHCR. Sehr kompliziert, da gibt es viele, aber die grobe Geschichte ist sehr einfach. Denn diese 700.000, viele davon, die der UNHCR zählt als Flüchtlinge, sind die Kinder von Flüchtlingen. Die haben keine Grenze überschritten. Das ist das syrische Kind einer syrischen Familie in Deutschland oder in der Türkei oder im Libanon. Das heißt, auch von diesen 700.000 sind ganz viele, die in den letzten 4 Jahren keine Grenze überschritten haben. Und dann merken wir, weltweit gelingt es derzeit kaum jemandem, eine Grenze zu überschreiten, der Schutz braucht. Warum ist das so? Weil die meisten Staaten der Welt diese großartige Konvention, dieses tolle Prinzip, ist ja nicht nur eine Theorie, es ist ja ein Wert. Es gab bis 1951 gab es diesen Wert nicht. Der Schweizer Fremdenpolizeichef, der die Juden zurückgeschickt hat, blieb im Amt. Die Leute haben nicht gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber heute gibt es diesen Wert. Den muss man verteidigen. Der Wert ist nur in dem Papier, in dieser Konvention niedergeschrieben. Aber wenn es diesen Wert in der Welt heute gibt, warum schaffen es so wenige Menschen in der Welt zu fliehen? Warum sind so viele Millionen Afghanen, sagen wir mal Hunderttausende, die sogar individuell in Gefahr sind, schaffen es nicht, in irgendein Land zu gehen? Und jetzt kommen wir auf Europa. Europa, entgegen der Wahrnehmung, die ich auch in der Diskussion in Deutschland oft sehe, Europa ist der Kontinent, der in den letzten Jahren am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Also wo es am meisten Leuten in den letzten 10 Jahren gelungen ist, über eine Grenze zu gehen und dort Schutz zu bekommen. Aber zwei Dinge. Das Land in Europa, das am allermeisten Flüchtlinge aufgenommen hat, ist nicht in der EU. Das ist die Türkei. Kein Land der Welt, kein Land in Europa hat so viele Flüchtlinge aufgenommen wie die Türkei. Mit offenen Grenzen für viele Jahre. Natürlich vor allem 3,6 Millionen Syrer. Das ist das Erste. Und das Zweite, in den letzten 4 Jahren, der Grund, warum die Zahl der Flüchtlinge, die aufgenommen werden, weltweit so wenig ist, ist, weil die Europäer ihre Grenzen auch geschlossen haben. Also heute machen die Europäer an ihren Grenzen das, was in den letzten Jahrzehnten die thailändische Marine gemacht hat. Die hat Boote immer zurückgestoßen. Boote von muslimischen Flüchtlingen, Rohingyas aus Myanmar, wurden dann von der thailändischen Marine auf das Meer zurückgestoßen. Diese Politik des Zurückstoßens, die finden wir heute auch in Europa, regelmäßig, ständig. Und die Frage ist jetzt für uns als junge, in eurem Fall, in meinem Fall schon ein bisschen älter, Europäer, Europäerinnen, die sich fragen, wie soll das jetzt in 10 Jahren sein? Was soll von diesen Werten überleben? Wollen wir auch noch in 10 Jahren, dass es eine Flüchtlingskonvention gibt? Wollen wir, dass Europa diese anwendet? Die Frage für uns ist jetzt, wie überzeugen wir jetzt die griechische Regierung, die polnische Regierung, die italienische Regierung, die gewählten Politiker, Politikerinnen und natürlich die Öffentlichkeit, die sie wählt, dass das, was wir derzeit sehen, nämlich das Verletzen all dieser Regeln durch europäische Staaten und ihre Institutionen, dass das endet. Wie überzeugen wir sie? Denn natürlich kann ich mir wünschen, dass Europa eine andere Politik hat, aber in der Situation, in der meine Kollegen und ich jetzt sind, dass wir eingeladen werden, zum Glück in Parlamente, von Abgeordneten, in Regierungen, zu Ministern, mit denen zu reden, da muss ich mir immer überlegen, wie überzeuge ich die?
Genau, und zu diesem Thema, genau in diese Richtung, haben wir tatsächlich auch eine Zuhörernachricht bekommen. Die spiele ich Ihnen einmal vor.
Herr Knaus, ich bin Lukas aus Dresden und ich hätte da eine Frage an Sie. Wieso sorgt gerade das Thema Migrationspolitik für eine so große Spaltung in der europäischen Gesellschaft? Vielen Dank für Ihre Antwort im Voraus.
Ja, das ist tatsächlich eine wirklich fundamentale Frage, denn wenn es so ist, wie ich beschrieben habe, dass ja gar nicht so viele Menschen weltweit und auch in Europa in den letzten Jahren irregulär kommen, 2017, 18, 19, 20 waren es im Durchschnitt so um die 100.000, etwas mehr als 100.000, die irregulär aus ganz Afrika und ganz Asien, also aus der Türkei, über das Mittelmeer nach Europa kamen. 100.000, ein Kontinent von, also die EU hat jetzt 400, 50 Millionen Einwohner und dann Großbritannien, also über 500 Millionen Einwohner. Und dann kommen 100.000 Menschen irregulär. Warum ist das so eine Angst? Warum so eine Panik? Und ich glaube, das hat ganz viel mit zwei Dingen zu tun. Das eine sind die Mythen über die Migration. Die Mythen, die Rechtspopulisten erzählen, dass wir es tatsächlich mit einer Welle, sie verwenden immer diese Bilder aus der Hydraulik, also Wasser, Wellen, Wogen, Flüsse, Ströme, also eine Naturkatastrophe, ein Naturphänomen, dass wir es mit einer gewaltigen Welle von Millionen Menschen zu tun haben, die auf der ganzen Welt auf der Suche sind nach einer besseren Zukunft und die alle, wenn wir nur ein bisschen nachlassen beim Schutz der Grenzen, alle nach Europa kommen. Also dieses Bild, dass da Millionen unterwegs sind, das hört man, ich brauche da jetzt keine Politiker zitieren, aber jeder Rechtspopulist in jedem europäischen Land verwendet dieses Bild. Aber leider auch viele, die es gut meinen, sagen dann, ja, aber es gibt halt in der Welt Millionen Leute auf der Flucht und man kann Migration auch nicht stoppen. Das höre ich sehr oft auch von internationalen Organisationen, von Menschenrechtsorganisationen. Und die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Man kann Migration stoppen. Aber eben, und das ist der einfachste Weg, sie zu stoppen, mit Gewalt. Und die Rechtspopulisten kommen dann immer und sagen, wir sind uns eigentlich einig. Millionen sind auf der Suche nach einem anderen, besseren Leben, nach Schutz oder Verbesserung ihrer Situation. Millionen, Dutzende Millionen in der Welt. Da sind wir uns alle einig. Wir sagen aber, dass die meisten Wähler, Wählerinnen das nicht wollen, dass da jetzt Millionen kommen. Viktor Orban, der ungarische Premierminister, redet von 20 Millionen, 30 Millionen, die in wenigen Jahren aus Afrika kämen. Da die Wähler und Wählerinnen das nicht wollen, geht es darum, das zu stoppen. Und da haben wir ein Rezept. Wir beweisen euch, es geht, diese Gefahr in den Augen der Rechtspopulisten zu bannen. Und das ist eine unglaublich erfolgreiche politische Formel. Damit kann man Wahlen gewinnen, weil sie umsetzbar ist. Das ist das Problem. Als Viktor Orban einen Zaun baute in Ungarn, kamen keine Leute mehr nach Ungarn. Oder er hat natürlich auch Leute gepackt und zurückgeschickt nach Serbien. Seit die griechische Regierung auf dem Meer in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei Boote, die sie stoppt in ihren griechischen Gewässern, die Leute auf Plastikboote packt und zurückschickt in die Türkei, total illegal, kommen kaum noch Leute nach Griechenland. Und dieses Prinzip, wenn wir nur das Recht aussetzen, das ist das, was die Rechtspopulisten uns verkaufen. Also sie benutzen eine Angst, die zum Teil irrational ist, vor Massenmigration, ein Bild, ein total verzerrtes Bild der Welt, ein Bild, wo die ganze Welt aus zwei Teilen besteht, der reiche Norden und der arme Rest, was ja überhaupt nicht mehr zutrifft. Also nicht nur Japan und Südkorea sind heute so wohlhabend wie Europa. Malaysia, Indonesien, Marokko haben heute das Pro-Kopf-Einkommen von Deutschland Anfang der 70er Jahre. Also da hat sich ja viel, es ist ja nicht so, dass jetzt 50 Millionen Marokkaner sagen, wir sind ja, es ist ja so arm, wir wollen jetzt nach Europa. Aber dieses Bild, ein kleines, reiches Europa, umgeben von einer Welt in Armut, wo hunderte Millionen womöglich gerne kommen würden, das führt dazu, dass selbst kleine Zahlen uns Angst machen.
Zur Verhinderung von Migration ist ja etwas, was du häufiger immer vorgeschlagen hast, konsequente Rückführungen in die Herkunftsländer oder in Drittländer. Was hat das denn damit zu tun mit dem Verhindern von Migration und was müsste quasi dafür passieren?
Also wenn es diesen Grundgedanken gibt, dass es Menschen gibt und Kriterien, die man fair anwendet, die sagen, diese Person darf nicht zurückgeschickt werden. Also die Flüchtlingskonvention und EU-Recht. Und dass man prüfen muss. Und dafür braucht man ein System, ein Asylsystem. Also Beamte, Beamtinnen, die das dann anwenden. Gerichte, die das dann, die Entscheidungen überprüfen. Das, was Deutschland hat. Das größte Asylsystem der Welt, die meisten Entscheidungen der Welt in den letzten 5 Jahren wurden in Deutschland von dem BAMF, der Bundesagentur für Flüchtlinge und Migration und Flüchtlinge, getroffen, das deutsche Asylsystem. Wenn man das hat, dann ist natürlich auch die Frage, was passiert dann mit denen, die nach so einer fairen Prüfung keinen Schutz bekommen. Jetzt gibt es zwei Positionen. Es gibt manche, die sagen, die müssen auch bleiben, weil es ist unfair, dass wir keine offenen Grenzen haben. Okay, wir geben zu, in Marokko gibt es für 95% der Menschen, die vielleicht einen Asylantrag stellen, keine Verfolgung. Die sind nicht verfolgt, aber es geht ihnen nicht gut. Das trifft noch mehr zu auf ärmere Länder, Mali, Tschad. Diese Menschen, auch wenn sie keinen Asylantrag bekommen, wenn sie Europa erreichen, sollten wir sie nicht zurückschicken. Und es gibt eine unglaubliche Energie, auch in der Zivilgesellschaft, Abschiebungen zu verhindern. Da kommt dazu, dass diese Verfahren in Deutschland und in vielen Ländern Europas sehr lange dauern. Und das ist wichtig, denn dadurch lernt man diese Menschen auch kennen. Viele Menschen verbringen dann Jahre bei uns. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warte, jetzt ist okay, das ist jetzt jemand aus Senegal. Im Senegal gibt es keine Verfolgung. Das würde auch UNHCR in Senegal bestätigen. Ich war dort, das ist jetzt eine Demokratie, aber es gibt Gründe, dass man in Deutschland leben will. Aber diese Person ist nicht nur irgendjemand aus Senegal, sondern eine Person mit einem Namen, die jetzt schon 4 Jahre in Bayern ist, die schon dort ein neues Leben, neue Freunde gefunden hat. Warum soll man diese Person zurückschicken? Und das ist ein sehr überzeugendes Argument. Das menschlich, ich kenne viele konservative Politiker, die sagen, wir brauchen Grenzkontrollen, aber bitte nicht die zurückschicken, die wir kennen. Das ist, glaube ich, total normal. Aber wenn wir das als Prinzip nehmen, dass wir sagen, niemand soll zurückgeschickt werden, der Europa erreicht, dann kommen wir zu immer, ja, dann brauchen wir kein Asylsystem. Warum dann prüfen? Das ist dann nicht logisch. Also wenn es keinen Unterschied macht, ob jemand verfolgt wird in Eritrea oder eben aus Senegal kommt, wenn das egal ist, dann warum dann diese riesigen Verfahren, die jahrelang dauern, die Gerichtsverhandlungen, die Prüfungen, warum das alles? Und das ist übrigens das, was viele Rechtspopulisten auch sagen. Die sagen, man kann da gar nicht unterscheiden zwischen denen, die wirklich Schutz brauchen nach diesen Kriterien und den ganzen anderen 100 Millionen, die einfach nur kommen wollen. Nur deren Folge ist, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, dann sollten wir alle daran hindern zu kommen. Und das Argument der Gegenseite ist, wir sollten niemanden zurückschicken. Und jetzt eine ganz pragmatische Frage. Egal, was die sich das jetzt anhören, denken, wo sie stehen. Welche dieser beiden Konzepte hat mehr Chancen, politisch Wahlen zu gewinnen? Die sagen, wir brauchen kein Asylsystem, weil jeder, der Europa erreicht, soll bleiben. Oder die sagen, wir brauchen kein Asylsystem, weil jeder, der nach Europa kommt, soll abgewiesen werden. Die Antwort ist klar. Es gibt keine Demokratie der Welt, die sagt, wir haben offene Grenzen für alle. Und darum ist es so wichtig, an dem Gedanken festzuhalten, wir brauchen Asylsysteme. Denn wenn wir das nicht mehr, diese Kriterien verlieren, dann enden wir nicht in einer Welt der offenen Grenzen, sondern in einer Welt der geschlossenen Grenzen. Und jetzt komme ich zurück, ein Punkt noch zu den Abschiebungen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Ziel sein muss, so wenig Abschiebungen wie möglich zu machen. Denn jede Abschiebung ist eine Tragödie. Vor allem für die Betroffenen. Noch schlimmer, wenn sie nach vielen Jahren stattfindet, wie so oft in Deutschland. Aber auch für die Freunde der Betroffenen, die deutschen Freunde, sogar für die Polizisten. Ich kenne viele Polizisten, die hassen nichts mehr, als irgendwann 5 Uhr früh in irgendein Flüchtlingsheim zu fahren, um dort eine Familie zu suchen und zum Flughafen zu bringen. Das ist keine Arbeit, die irgendein Mensch gerne macht. Also bräuchten wir ein System, wo wir möglichst wenig Abschiebungen haben und wo Leute, die schon länger bei uns sind, und dafür werben wir auch ganz stark, gibt tausende Leute aus Gambia, kein Land, wo es heute Verfolgung gibt aus Westafrika, aber die sind seit Jahren hier. Und unser Argument ist, wenn das jetzt keine verurteilten Straftäter sind, die im Gefängnis waren, da gibt es in Deutschland große Übereinstimmung. Wenn die nicht verfolgt werden, dann sollte man sie abschieben. Aber das sind ja nur eine Minderheit. Die anderen, lasst sie doch da, weil sie schon jahrelang hier sind. Aber dann brauche ich ein Argument, wie man mit möglichst wenig Abschiebungen Kontrolle haben kann an den Grenzen, ohne das Recht auf Asyl, also die Schutzbedürftigkeitsprüfung, aufzuheben. Und das ist dann das, was ich glaube, was mehrheitsfähig und human ist, was eine Chance hat, in Demokratien dauerhaft auch zu funktionieren.
Verstehe. Ich muss sagen, ich persönlich, für mich ist Abschiebung ein ganz hässliches Wort und Deswegen finde ich es ganz spannend, eine andere Perspektive darauf zu haben, die eben ein gewisser Mittelweg zwischen beiden Extremen sein soll.
Es ist ein hässliches Wort, weil es eine hässliche, also wer das mal erlebt hat, wer mit Leuten gesprochen hat, das ist ja, ich kenne viele von, ich war ja jahrelang, 7 Jahre auf dem Balkan und ich kannte viele Familien aus Balkanländern. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, glaube ich, was eine gute Politik ist und was eine schlechte Politik ist. Leute aus dem Westbalkan, aus Kosovo, aus Serbien, aus Bosnien, aus Nordmazedonien, sind nach Deutschland gekommen, anfangs sogar noch irregulär. Die mussten ein Visum haben, die bekamen keins, dann sind sie irgendwie nach Deutschland, dann haben sie einen Asylantrag gestellt. Die wurden fast alle abgelehnt, weil es tatsächlich objektiv, es gibt Probleme in diesen Ländern, aber es gibt keine Verfolgung heute. Also individuelle Verfolgung ohnehin nicht. Und ich habe ja viele Jahre dort gelebt. Selbst für Roma ist das Leben in einem EU-Land wie Rumänien, Bulgarien oft schwieriger als jetzt in Nordmazedonien. Also das ist... diese Idee trotzdem, diese Familien, die dann oft jahrelang in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz sind, abzuschieben, die Kinder abzuschieben, aus ihrer Schule herauszureißen, nicht nur, weil man emotional ist, zerbricht einem das Herz. Das ist eine absurde Politik. Also wäre es viel besser, und genau das ist passiert, zum Glück, zu sagen, und meine Kollegen und ich haben jahrelang eine Kampagne dafür gemacht, bei europäischen Innenministern, heben wir doch die Visapflicht auf. Lassen wir alle aus den Balkanländern reisen, ohne Visa. Das heißt, jeder kann in einen Bus steigen in Pristina, Skopje, Sarajevo, Banja Luka, Belgrad und in die EU fahren. Mit einem Pass, aber ohne Visum. Und öffnen wir die Möglichkeit, dass Leute aus dem Westbalkan, aus diesen Ländern, wenn sie einen Job finden in Europa, in Deutschland, auch arbeiten dürfen. Also, dass wir es leichter machen, dass wenn es Jobs gibt in Stuttgart oder Hamburg, wo jemand gebraucht wird, dass diese Leute sich bewerben können, legal und dann legal arbeiten, Steuern zahlen, geschützt sind. Und wenn wir diese zwei Dinge haben, Visafreiheit und Möglichkeiten legale Arbeit, dann sagen wir aber, dass diese Regierungen auch jeden ihrer Bürger und Bürgerinnen, der nach Deutschland kommt und nicht hier leben darf, 3 Monate kann jeder als Tourist hier sein, ja, aber eben nicht länger. Und arbeiten, ja, wenn man sich bewirbt, aber eben nicht schwarz. Wer dann die Kriterien nicht erfüllt, den nehmen diese Regierungen sofort zurück. Die werden dann abgeschoben. Das sollte dazu führen, dass Leute legal kommen, reisen als Touristen, dass Leute, wenn sie arbeiten wollen, sich bewerben, dass Leute auch einen Asylantrag stellen können, aber wenn er abgelehnt wird, und das wird bei 98% der Asylanträge aus diesen Ländern in Deutschland ist das der Fall, dass sie dann eben nicht hier bleiben dürfen. Und diese Asylanträge sollen dann schnell entschieden werden, dass eben Leute nicht jahrelang hier leben. Ich glaube, diese Kombination, legale Wege, Visa aufheben, möglich machen legales Reisen, Arbeitsplätze öffnen für Leute aus diesen Ländern, aber eben trotzdem Kontrolle haben. Und das Tolle an dieser Politik ist, das ist in der realen Welt möglich. Europäische Innenminister, Ministerin haben dafür gestimmt, die Visapflicht aufzuheben. Das war in Deutschland möglich. Deutsche Länderinnenminister haben dafür gestimmt, die Balkanlösung nicht nur einzuführen, sondern zu verlängern. Und diese Art Lösungen, dafür zu kämpfen, das tun meine Kollegen und ich jetzt. Wir wollen so etwas mit Tunesien. Wir haben dafür gekämpft, uns eingesetzt für die Ukraine. Wir wollen sowas mit Marokko. Warum nicht mehr legale Mobilität mit Senegal? Aber eben immer mit dem Argument, dann haben wir mehr legale Mobilität, weniger Tragödien, aber eben auch Kontrolle.
Das aktuelle Beispiel ist natürlich die Grenze zwischen Polen und Belarus. Deswegen, ich habe gesehen, im Morgenmagazin hattest du eine Aussage dazu. Du hast es, was dort passiert, bezeichnet als eine der größten Katastrophen in einer an Katastrophen nicht armen Geschichte an den Grenzen der EU. Was passiert denn gerade eben an dieser Grenze?
Also dieses Grundprinzip, dass Menschen, die über eine Grenze kommen, erstens natürlich, das ist die Basis allen europäischen Rechts, eine Menschenwürde haben, also man gewisse Dinge nicht tun darf. Man darf sie nicht im Winter in einen eiskalten Urwald, das ist der letzte Urwald Europas, dieses Gebiet, Grenze zwischen Polen und Belarus, mit Sümpfen, mit echt eine gefährliche Gegend. Man darf Menschen nicht im Winter in diese Kälte zurückstoßen, noch dazu, wenn auf der anderen Seite ein skrupelloser Diktator mit seinen Sicherheitskräften ja die ganze Krise erst geschaffen hat, manipuliert hat und natürlich diese Leute auch so behandelt, wie er will. Also das, was dort in Polen passiert, war, dass ein Diktator, Lukaschenko, dachte, ich setze die EU unter Druck. Die EU kritisiert mich, macht Sanktionen, weil ich meine eigene Bevölkerung einsperre. Über 1000 politische Gefangene. Die EU, eine gute Sache, macht Druck auf Lukaschenko. Sagt, das geht nicht, das ist ein Regime, das bricht Menschenrechte und so weiter. Daraufhin sagt er, ich kann euch einen Spiegel vorhalten und zeigen, ihr seid nicht besser. Und Lukaschenko hat dann organisiert, das ist mittlerweile alles gut recherchiert, über Reisebüros, vor allem aus dem Irak, aber auch aus anderen Teilen im Nahen Osten und in Asien, dass Leute einfach ein Visum bekommen, nach Belarus fliegen können. Die wurden dann an die Grenze gebracht und es wurde ihnen versprochen, ihr müsst dann nur durch den Wald gehen und ihr seid in der EU. Und seine Idee war, wenn das 100 am Tag sind, dann sind das 3.000 im Monat. Wenn es 1.000 am Tag werden, dann sind das 30.000 im Monat. Dann erzeugt das so viel Druck auf die Europäische Union und die kann sich nicht wehren. Weil was will sie tun? Sie darf ja nach ihrem Gesetz diese Leute nicht nach Belarus zurückstoßen. Das darf sie nicht. Und sie aus Polen in den Irak zu bringen, der Irak, die Regierung dort hat eine Politik, da muss man immer im Einzelfall verhandeln, aber grundsätzlich nimmt sie ihre Bürger nicht zurück, außer sie kommen freiwillig. Aber sie nimmt sie nicht, also eine Zwangsabschiebung in den Iran, in den Irak, die findet zum Beispiel aus Deutschland praktisch nicht statt, weil die Länder nicht kooperieren. Das heißt, Lukaschenko dachte sich, ich logge die Leute an, ich verdiene an ihnen, die müssen ja tausende Euro zahlen, das Geld nehme ich mir, dann bringe ich sie an die Grenze, wenn ihnen irgendwas passiert, ist mir das egal, ich kümmere mich auch um meine eigene Bevölkerung nicht, dann schicke ich sie rüber und dann kommen dort 100 und wenn das gut klappt, dann wollen das mehr machen, dann wären es 1000 und dann wären es noch mehr und die Europäische Union kann nichts tun, sie muss mit mir verhandeln. Das war seine Hoffnung. Das war ein sehr genial, einfacher und bösartiger Plan. Aber er hat sich getäuscht. Und das hätte er eigentlich wissen müssen. In so einer Situation reagierte Polen, nicht nur Polen, auch Litauen, auch Lettland, so wie fast alle Demokratien in der Geschichte. Nämlich, wir lassen uns nicht erpressen, das war der Slogan des polnischen Premierministers. Wir verwenden Gewalt. Das Problem ist, diese Gewalt ist illegal und inhuman. Aber da der Eindruck entstand, auch in Brüssel, wenn sich die 27 EU-Minister, Außenminister, Regierungen getroffen haben, entweder Lukaschenko bringt eine immer größere Zahl von Menschen und erpresst uns, oder wir verhandeln mit ihm über die Sanktionen. Das wollen wir aber nicht. Wir lassen uns nicht erpressen, die Sanktionen sind gerechtfertigt. Oder wir setzen Gewalt ein, um ihn zu stoppen. Und die Idee war, mit Gewalt an der Grenze wird die Botschaft geschickt, man kommt nicht durch und dann hören die Leute auf, aus dem Irak oder anderswo nach Belarus zu fahren, tausende Euro zu zahlen und nach Polen zu gehen. Also sagte die polnische Regierung, zunächst, sie hat es gar nicht diskutiert, sie hat es einfach gemacht, aber sie sagte dann den anderen europäischen Staaten, wir haben hier einen Ausnahmezustand, wir haben das Asylrecht aufgehoben, wir haben ein Gesetz gemacht, das es uns erlaubt, Leute zurückzuschicken, ohne Asylverfahren. Und übrigens, wir machen das. Wir brauchen auch keine europäische Hilfe, wir wollen keine europäische Polizei, wir wollen keine europäischen Grenzschützer, die uns womöglich über die Schulter blicken und schauen, was wir tun. Das können wir alles alleine machen, aber was wir wollen ist, kritisiert uns nicht. Sagt uns, dass ihr hinter uns steht. Und das ist passiert. Alle anderen 26 Regierungen bis jetzt keine klare, offene Kritik an dem offensichtlichen Rechtsbruch an der Grenze. Und um da ein Detail, das besonders eindrucksvoll macht, um was es hier geht, dieses Gesetz in Polen, das diese Pushbacks erlaubt, also den Grenzbeamten erlaubt, die Leute einfach zurückzustoßen, wurde im polnischen Parlament intensiv diskutiert und der Senat, diese zwei Kammern, Unterhaus und Oberhaus, und im Oberhaus wurde gesagt, machen wir doch eine Ausnahme für Kinder. Und im Unterhaus wurde gesagt, nein, keine Ausnahme, alle, auch Kinder. Das ist das Gesetz, wurde diskutiert und in dem Gesetz steht, alle, auch Kinder dürfen zurückgeschickt werden. Was auch der Kinderrechtskonvention, die auch Polen unterschrieben hat, total widerspricht. Das heißt, wir haben eine Situation heute. Und warum sage ich, es ist so eine große Katastrophe? Einerseits sind natürlich Menschen gestorben, in dieser Kälte, in diesem Wald. Und das ist humanitär natürlich desaströs. Aber es ist nicht die Zahl, die es zur größten Katastrophe in den letzten Jahren machen, sondern es ist das, was es politisch in Europa bewirkt. Wenn ein Außenminister einer deutschen sozialdemokratischen Partei wie Heiko Maas in den Nachrichten, im Hauptfernsehen in Deutschland sagt, was die Polen machen, das müssen sie machen. Ich kann sie da nicht kritisieren. Wenn keine einzige europäische Regierung das kritisiert, dann ist hier etwas passiert, was nicht nur Polen betrifft und nicht nur die paar tausend Menschen, die da gestoppt wurden, sondern was ja dann alle Regierungen in Europa nachmachen können. Also wenn ein paar tausend Menschen, die nach Europa kommen, einen Ausnahmezustand, das Aussetzen des Asylrechts, das Zurückstoßen von Kindern in die Gefahr, in die Lebensgefahr rechtfertigen und das jetzt seit Monaten niemand kritisiert von den europäischen Institutionen und Regierungen, dann gibt es kein Asylrecht mehr in Europa. Dann ist das, was die Ungarn machen, nicht anders. Dann ist das, was die Kroaten und Griechen machen, nicht anders. Und darum ist es so eine Katastrophe.
Du meintest auch, dass das, was an der Grenze dort passiert, auch ein Angriff auf die Ukraine sei. Was hat denn die Situation mit der Ukraine zu tun?
Naja, ich glaube, was in den letzten Monaten wir auch erlebt haben, natürlich ist der enorme Druck auf die Ukraine als Staat und Gesellschaft, der Aufmarsch russischer Truppen, die Drohungen gegen die Ukraine, die Drohungen auch gegen europäische Staaten, Finnland, Schweden, die baltischen Staaten von Seiten Russlands. Und in diesem Spiel spielt Lukaschenko, spielt Belarus eine tragende Rolle. Also wer sich die letzten Wochen angehört hat, was der Präsident in Minsk in Belarus so von sich gibt, Drohungen an Litauen. Er hat gesagt, der litauische Staat kann ausgelöscht werden. Offene Rede. Oder er droht der Ukraine mit Krieg. Er sagt offen, er ist ein Diktator. Also alles das, was wir so offen von Putin nicht hören, obwohl es dort genauso zutrifft, hören wir aus Minsk. Da sehen wir, dass es hier natürlich auch darum geht, und dieser Aufmarsch polnischer Soldaten an der Grenze, um die Flüchtlinge oder Migranten zu stoppen, wird jetzt von Belarus verwendet als Argument, wir müssen die russischen Truppen ins Land lassen. Also wir erleben jetzt ja ein großes Manöver, aber die Frage ist, ob die je wieder abziehen, wo Belarus aufgebaut wird als Drohkulisse gegenüber allen europäischen Nachbarstaaten, natürlich auch vor allem der Ukraine. Und so gesehen ist das, was die Europäische Union, zum Glück hat sie nicht mit Belarus verhandelt, zum Glück. Und Menschenrechtssanktionen aufgehoben, weil dann wäre die Erpressung weitergegangen. Aber die Schande Europas ist, dass das, was Lukaschenko auch vorhergesagt hat, dass die Europäer ihre Menschenrechte über Bord werfen, um ihre Grenze zu kontrollieren, dass das eingetreten ist. Ja, und das ist eine Gefahr für eine wertebasierte europäische Ordnung. Also wenn Rechtsprinzipien nicht mehr gelten, wenn wir ein bisschen unter Druck geraten. Aber ich glaube mittlerweile die echte Gefahr für die Ukraine, ich habe ja ein Jahr auch in der Ukraine gelebt, bin viel in der Ukraine gefahren, ich kenne auch Moskau, ich war auch einige Monate in Moskau. Aber in der Ukraine die Gefahr ist natürlich, dass wir hier einen echten großen Krieg erleben. Und was das dann für Grenzen und Flüchtlinge bedeuten, werden wir noch sehen.
Ja, absolut. Gibt es denn irgendeinen Weg, den du siehst aus dieser Situation? Also gibt es da irgendeine Lösung für die Flüchtlinge, die da jetzt an der Grenze festsitzen?
Also ich habe ja auch Vorschläge gemacht in den letzten Monaten, aber wir sind gescheitert. Das kommt oft vor bei einer Denkfabrik, das ist normal. Aber unsere Vorschläge waren drei Dinge. Also erstens, Polen muss aufhören mit Pushbacks. Das, was da passiert, ist illegal und gefährlich, weil wenn diese Pushbacks fortgesetzt werden, dann, alles, was ich vorhin schon berichtet habe, dann ist das Prinzip von Asyl und Menschenrechten in der EU im Kern verletzt. Weil warum dann nicht das immer machen? Überall unter Druck Menschenrechte aussetzen. Aber damit andere europäische Regierungen in Polen, die polnische Regierung, überhaupt eine Chance haben, sie zu überzeugen, damit aufzuhören, brauchen wir einen anderen Weg, auch Lukaschenko zu besiegen. Also sein Plan, Leute anzulocken, dass die Tausende Euro zahlen und dann im Wald ihr Leben riskieren, in größerer Zahl, der darf nicht aufgehen. Also müssen wir einen Weg finden, zu signalisieren, kommt nicht nach Belarus, aus Minsk, aus dem Irak, aus Indien, aus Pakistan, aber ohne Pushbacks. Und das geht nur, wenn Polen mit Unterstützung der EU einen Weg findet, die da kommen, in ein anderes Land zu bringen. Und das ist technisch und rechtlich möglich. Wir haben auch beschrieben, wie. Das Politische ist das Schwierige. Politisch ist schwierig, denn dieses andere Land muss sicher sein. Also das, sonst ist es nicht legal. Aber die Idee war, wenn es eine Botschaft gibt, ab einem Stichtag zu sagen, ab jetzt, wer jetzt über Belarus nach Polen kommt, der wird in ein anderes Land gebracht. Dann könnte man auch, und das war auch meine Empfehlung öffentlich, die jetzt schon dort sind, die bleiben natürlich da. Die werden jetzt auch nicht 18 Monate eingesperrt in Polen, was jetzt passiert. Wir sagen einen Stichtag, ab dem mit dem Ziel, dass dann Leute nicht mehr kommen. Also die Botschaft war, nicht große Zahlen von Menschen zurückzuführen. Die Botschaft war zu sagen, wer ab jetzt kommt, und dann reicht es, kleine Gruppen zurückzuführen. Und zwar nicht in ein Elend, sondern in ein anderes Land, wo man dann Asylverfahren machen kann. So, und jetzt die große Frage ist, geht das? Gibt es so ein Land? Denn wenn es so ein Land nicht gibt, dann ist der ganze Plan nichts wert. Dann passiert das, was wir jetzt sehen. Das war immer meine Erwartung. Dann wird einfach diese Gewalt weitergehen. Und wir haben gesagt, man muss sich dafür einsetzen, so ein Land zu finden. Und dafür muss man solchen Ländern Angebote machen. Und zwar Dinge, die für diese Länder attraktiv sind. Die Länder müssen es wollen. Also nehmen wir, zwei Länder haben wir erwähnt. Das eine war sehr unrealistisch aufgrund der Situation mit Russland, die Ukraine. Wir haben gesagt, wenn die Ukraine sagen würde, sie nimmt ein paar hundert Leute auf ab einem Stichtag und macht dann dort die Asylverfahren, dann könnte die Europäische Union dafür der Ukraine viel mehr Unterstützung geben und ihr helfen, auch gegen den Druck aus Russland. Also helfen wirtschaftlich, helfen energiepolitisch, helfen eine Perspektive bieten. Oder man macht so eine Verhandlung mit Moldau, mit der Republik Moldau, eine kleine Demokratie. Und es geht ja, wie gesagt, nur darum, dass ein paar hundert Menschen dorthin kämen, Signal, macht euch nicht auf den Weg, dann macht man dort Asylverfahren. Aber die Idee ist gescheitert. Die Europäische Union, und das ist leider immer die Gefahr, die Polen haben gesagt, wir brauchen nichts anderes, wir haben eine Lösung. Gewalt funktioniert fantastisch. Und die meisten, ja alle in der EU haben gesagt, wir stehen hinter Polen, bis heute. Und dann muss man keine Angebote mehr machen, dann muss man nicht verhandeln, das ist alles kompliziert. Und so gesehen fürchte ich in diesem Moment, und das ist tragisch, aber ich sehe in diesem Moment keine Chance. Im Gegenteil, jetzt drängt Polen darauf, dass das, was sie dort gemacht haben, von der EU insgesamt nicht nur akzeptiert wird, sondern zum Vorbild wird für alle anderen Grenzen. Aber wie gesagt, in diesem Moment, ich bin überzeugt, das wäre die einzige Alternative zum Status quo. Aber ich bin nicht überzeugt, dass es uns gelingen wird. Wir hatten einige Politiker überzeugt. Es haben einige führende deutsche Politiker unseren Vorschlag auch verteidigt. Aber es wurde nie, von der Regierung wurde nie ernsthaft nachgedacht und verhandelt. Und ich glaube, in Polen auch nicht.
Ja, Gott, das ist auf der einen Seite irgendwie, sag ich mal, motivierend, dass es theoretisch einen Ausweg gäbe, und auf der anderen Seite so wahnsinnig frustrierend, dass dieser Ausweg halt nicht wahrgenommen wird.
Das ist bei allen diesen Fragen an den Grenzen der Fall. Ich glaube auch, dass 1300 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken sind im letzten Jahr zwischen Libyen und Italien. Es gäbe Lösungen. Diese 1000 Toten, 1300 Toten sind vermeidbar. Aber man muss daran arbeiten. Ja. Und man muss gezielt daran arbeiten. Es bringt nichts, das habe ich gemerkt die letzten Jahre, es bringt nichts. Also es bringt schon etwas, weil es das Bewusstsein, dass es ein Problem gibt, erhält. Zu zeigen, was dort passiert, das Leiden, dass die Medien darüber berichten, ist der Schlüssel, dass sich Menschen darum kümmern. Also das ist sehr, sehr gut. Aber es reicht nicht. Wenn ich immer wieder höre, dass wieder Leute im Meer gestorben sind, wieder ertrunken, wieder dieses Leid, aber keine Lösung sehe, dann am Ende, die meisten Menschen, die ja irgendwie in ihrem Leben viel zu tun haben, lesen dann, glaube ich, die Artikel in den Zeitungen irgendwann nicht mehr. Weil wozu sollen sie sich mit dem Leid beschäftigen, wenn sie eh nichts tun können und nicht wissen, was man tun könnte?
Das stimmt, man stumpft ab. Ja, vielen Dank, Gerald, für deine Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe ein ziemlich mulmiges Bauchgefühl, muss ich sagen. Also gleichzeitig bin ich froh, dass es irgendwie eine Perspektive auf Veränderung gibt. Und gleichzeitig ist das einfach ein ganz furchtbares und herzzerreißendes Thema. Aber wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also vielen, vielen Dank von meiner Seite.
Ja, von mir auch.
Ich danke euch und ich danke allen, die das angehört haben. Und wer mehr wissen will, ich habe ja auch ein Buch geschrieben auf Deutsch vor 2 Jahren, Welche Grenzen brauchen wir? wo viele dieser Zahlen die Geschichte der EU-Türkei-Erklärung, aber vor allem auch Erfahrungen, wie es anderswo gegangen ist in der Vergangenheit. Es gibt ja gute Beispiele. Also wir dürfen nicht den Mut verlieren.
Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Lars Meyer.
Verantwortlich für Themen und Gäste sind Hanna Klar und Bente Presse.
Die Technik übernimmt Judith Wolf gemeinsam mit Lara Schafmeister.
Federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert, Kaspar Oesterling und Simon Lenzer.
Und zuletzt geht ein besonderer Dank an Tim Kniepkamp.